Guten Morgen. Hey, so gut da zu sein. Merci vielmals für den Lobpreis. Gewaltig. Das habe ich nicht für mich gemacht, darum ist es ein bisschen komisch, wenn ich Merci sage. Aber ich möchte einfach schnell das Fenster auftun und hier sagen, ihr habt gewaltige Worship-Leiter. Man merkt, dass der Lobpreis bei euch nicht etwas ist, was ihr einfach macht, dass ihr hier vorne den Lobpreis machen könnt. Danke vielmals, habt ihr uns in das hineingenommen, was ihr daheim kultiviert, was ihr lebt, was ihr pflegt, was euer Herz macht, Tag für Tag, was ihr lebt drinnen. Man merkt es, es ist spürbar, es war mega, mega genial, das darf hineingenommen zu werden. Merci vielmals. Ich bin der Janik. Ein paar von euch haben mich bereits schon mal gesehen. Ich war schon mal da. Ich komme von Steffisburg. Ich war beim Dani so in der Ausbildung. Ich habe das ISTL gemacht, Theologie studiert dort. Und währenddessen hat der Dani hat mich so ein bisschen gecoacht und begleitet. In der Praxis. Und hat eigentlich Diverses dazu beigetragen, dass ich heute der bin, wo ich bin. Auch was das Predigen angeht, was die Liebe zum Wort zur Bibel angeht, habe ich viel ihm zu verdanken. Zu mir. Ich bin verheiratet, das letzte Mal war ich noch nicht verheiratet, mit dieser wunderschönen Frau hier zuvorderst, die vorhin schon neben mir ist gestanden und neben mir hockt. Patricia, ihr Name, sie hat sehr gut 2 Monate, dass wir verheiratet sind. Darum frisch und knackig in der Ehe. Wirklich cool, wir genießen es, wir feiern es. In meiner Freizeit tue ich alles Mögliche machen. Nein, das stimmt aber nicht. Eigentlich bin ich relativ langweilig. Ich würde eigentlich gerne Velo fahren. Ich tue leider nicht so viel Velo fahren, weil ich nur ein Schönwetter-Velofahrer bin. Ich tue gerne, was ich sehr gerne mache, ist austauschen über das Leben und über das, was Jesus macht. Darum verbringe ich viel Zeit mit Freunden, verbringe ich viel Zeit mit meiner Frau. Gibt gestern wieder 1,5 Stunden. Einfach darüber geredet, was Jesus in unserem Leben macht, weil so viel am Passieren ist und am Wirken ist in uns innen und um uns herum. Und das begeistert mich. Dementsprechend habe ich auch einen Job, der ein bisschen in diese Richtung geht. Ich bin angestellt bei MyFriends, ein paar von euch kennen das. Der Jürg Schufelberger ist euch sicher auch ein Name, den ihr kennt. Das ist ja, MyFriends ist ja Teil von Campus für Christus. Wo ihr natürlich schon ein Prachtsexemplar hier habt. Ich habe schon letztes Mal ein Prachtsexemplar gesagt, gell? einfach für nochmal darauf hinzuweisen. Genau. Richtig, das ist so ein bisschen zu mir. Habt ihr noch irgendwie eine Frage zu mir persönlich? Wir werden es natürlich offen machen, es sollte nicht allzu fest für die Bühne oben runter sein. Gut, dann ist glaube ich Zeit, dass ich noch schnell bete. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns reden willst. Und dass wir wirklich nicht zusammen hier sind, für eine Predigt zu hören, sondern für das Feiern, was du machst in unserem Leben und wer du bist. Und ich lade dich ein, uns zu berühren, uns zu bewegen, uns in alle Wahrheit zu führen und uns zu zeigen, wer Jesus ist, wer der Vater ist in unserem Himmel, im Himmel, wo wir dürfen. Uns darauf verlassen und mit ihm zusammenleben. Danke vielmals. Bist du der uns lehrt heute Morgen? Bist du der mich leitet? Bist du der jedes einzelne Hirn leitet? Wir vertrauen uns ganz dir an. Amen. Ja, der hat eine neue Predigtserie angefangen, vor 2 Wochen, zum Thema Gott ist gut. Und das ist ein Thema, das ich bereits dazu predigen durfte, in Steffisburg. Wir haben die Predigtserie auch schon mal gehabt dort. Und ich habe die Predigt, die mit Dani gebeten zu halten, hier bei euch, habe ich wieder vorgenommen, habe sie angeschaut und gedacht, das ist ja furchtbar. Darum habe ich eine neue Predigt geschrieben für euch, was sehr gefackt hat, weil es viel beinhaltet, was mein Leben im Moment bewegt. Was mich sowohl herausfordert, aber auch mega glücklich macht. Und darum darf ich euch wirklich frische Sachen bringen heute Morgen, wo ich mich sehr darauf freue. Letzte Woche hat er eine Predigt gehört zum Thema der Schöpfung, was so darum gegangen ist, Gott hat eigentlich ursprünglich alles als sehr gut geschaffen. Ich werde jetzt heute auch ein Flipchart brauchen, ich hoffe, ihr seht alle einigermaßen drauf. Es sind nicht Riesensätze, die ich drauf schreibe, aber einfach so einzelne Punkte. Könnt ihr das bis hinterlesen? Das ist noch, einfach, dass ich weiss, wie gross das immer schreiben. Sehr gut. Gott hat die Welt erschaffen, Gott hat den Menschen erschaffen und sein Urteil über all dem war sehr gut. Und er war zufrieden mit seiner Arbeit. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt. Er geht am Abend heim und denkt, heute habe ich wirklich alles erledigen können, sogar noch ein bisschen mehr. Es war einfach wirklich ein guter Tag. Und wenn man sich bedenkt, dass Gott die ganze Welt erschaffen hat und der Mensch an diesem Tag, und er sagt, heute habe ich einfach etwas richtig Gutes gemacht, dann ist doch das eine mega Ermutigung für uns. Gleichzeitig wissen wir auch, ein kurzer Moment später ist das sehr gut auch schon recht rassig zerstört worden. Die Schlange ist gekommen, der Satan ist gekommen in Form von Schlange und hat den Menschen verführt, hat ihn zur Sünde verführt. Die meisten von euch kennen die Geschichte, ich gehe dort nicht mega auf die Details ein. Und Gott kommt in den Garten und fährt an Adam suchen und schlussendlich kommt es zu dem Urteil über Adam zum Beispiel, dass er muss im Schweiße seines Angesichts den Boden bearbeiten, oder? Darum ist es so anstrengend zu arbeiten, oder? Und bei der Frau hat Gott gesagt, du wirst unter Schmerzen deine Kinder gebären. Und über der Schlange hat er auch etwas ausgesprochen. Nämlich im 1. Mose 3,15 hat Gott gesagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Spannend zu sagen, in der Regel schaut mich der Mann an, als der Samen gibt. Aber hier geht es um die Frau und ihrem Samen, Eizahl. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und hier, mega gut, der erste Moment, wo Gott der Mensch mit Sünden konfrontiert und sagt, hey, das, was du gemacht hast, ist nicht okay. Kommt er und redet bereits hier von Jesus. Er redet von jemandem, von ihrem Samen, also etwas, was aus ihr geboren wird, nicht aus ihm, sondern aus ihr, was wir sehen, der Jungfrauengeburt. Gleichzeitig von jemandem, wo die Schlange wird in die Fersen stechen, wo wir im Kreuz sehen dürfen, dass es passiert ist. Die Bibelstelle hier wird als Proto-Evangelium bezeichnet, das ist noch ein bisschen theologische Inhalte dazu. Weil es wirklich auf Jesus herweist. Weil die Rede ist von ihrem Samen in Einzahl. Es ist ein Nachkommen, wo wird der Schlange den Kopf zertreten. Und bereits hier hat Gott angefangen, einen Plan in die Wege zu leiten. Für das Sündenproblem, das reinkam. Für das zu lösen, schlussendlich. Und lasst mich schnell vorwärts spulen, 4000 Jahre zu dem Jesus. Wir kommen jetzt ein bisschen hin und her in diesen Bereichen. Und auch hier wird es sehr gut sichtbar. Hier hören wir immer wieder Jesus über das sehr gut reden. Er nennt es ein bisschen anders. Es gibt mehrere Bezeichnungen dafür. Ich schreibe jetzt hier einfach auf. Reich Gottes. Es gibt andere Übersetzungen. Es gibt das Himmelreich. Es gibt die Gottesherrschaft. Das sind so verschiedene Worte. Ihr habt ja im Gottesdienstblatt, die haben dann so einen Text geschickt, solltet ihr noch ein paar Bibelstellen dazu haben. Ja, diverse Bibelstellen dazu, wenn ihr noch wollt, alles nachschauen, was ich gesagt habe, werdet ihr auch die eine oder andere Antwort noch in diesen Bibelstellen finden, ihr wählt nicht jede. Aber etwas, was wir dürfen sehen bei Jesus, ist, dass er gekommen ist, für das sehr gut wiederherzustellen mit dem Reich Gottes, das er davon geredet hat. Und da gibt es eine Bibelstelle, wo steht in Markus 1,15, für einfach noch etwas zu sagen zu dem, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war die Botschaft, die Jesus verkündet hat, und zwar nicht nur in Wort, sondern auch in seinen Handlungen. Wir dürfen nämlich, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, beten wir genau für das Reich. Und Jesus hat über das geredet und hat uns das vorgelebt. Wir dürfen diverse Sachen im Neuen Testament zu dem entdecken, was das Reich Gottes beinhaltet. Das Reich Gottes, Lukas 11,20 steht, hat Jesus gesagt, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also, das Reich Gottes ist zu uns gekommen durch Dämonen. Austreiben. Ich tue es jedes Mal noch aussprechen, weil ich selber auch schon bei Predigt gehockt habe, und ich es dann nicht mehr lesen konnte. Das ist der Lukas 11,20. Die Bibelstellen hat er, schreiben sie hier nicht extra auf. Dann steht weiter im Römer 14,17, Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also das Reich Gottes ist durch Gerechtigkeit. Freude. Friede. Entschuldigung. Friede auszeichnet. Dann steht in Matthäus 10, 7 bis 8, wo Jesus seine Jünger aussendet, gibt er einen Auftrag mit, wie das sie so unterwegs sind, und sagt: Geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und jetzt kommt, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Und wenn wir in die Botschaft von Jesus hineinschauen, sind das alles Sachen, die er mit dem Reich Gottes verknüpft, wo man der sieht. Und ich schreibe jetzt da mal sehr allgemein: Heilung und Wiederherstellung. Das ist ein Teil vom Reich Gottes. Und, jetzt gehen wir noch in die Offenbarung, es ist eigentlich ein heisses Eisen dort reinzustürzen, aber das ist etwas, wo wir uns einig sind, wenn wir mal bei Gott sind, wenn wir im Himmel sind, dann wird es so sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Offenbarung 21,4. Also, wenn Gott die Gottesherrschaft hineinkommt, kein Tod, Leid oder Schmerz. Und ich glaube, egal wie fest dass wir das jetzt in die Gegenwart hineinnehmen oder in die zukünftige Welt hineinnehmen, all die Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe, ich glaube, wir sind jetzt alle einig, dass das sehr gut ist, wie es hier steht. Und das ist alles das Reich von Gott. Ich habe mir hier aufgeschrieben, das bedeutet, das da hier bedeutet Gott regiert. Wenn er herrscht, wenn er König ist, wenn niemand anderes Anrecht darauf hat, etwas zu melden, dann sieht es so aus. Dann sind all die Sachen da. Also, gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Das ist einfach darum gegangen, für das sehr gut ein bisschen zu definieren, wie das aussieht. Oder? Weil wir haben ein Problem bei uns, ist nämlich nicht so, dass das sehr gut noch da ist. Oder? Darum müssen wir uns manchmal ein bisschen vor die Augen führen, wie hat Gott sich das sehr gut vorgestellt. Und wenn wir zurückgehen, zu dem Versprechen im 1. Mose 3,15, wo Gott gesagt hat, und ich werde Feindschaft sein zwischen deinem Samen und ihrem Samen, ich werde den Kopf zertreten und du wirst ihn mit Fersen stechen, hat er von dieser Lösung bereits angefangen zu reden, wie das hier wieder zustande kommt, alles zusammen, wie das passiert. Und hat dort von Jesus geredet, hat von einer Person geredet. Das ist nicht eine Lösung für Gott, ist eigentlich nie irgendein Umstand, sondern es sind immer Personen. Es sind dir als gesendete Kirche in die Welt hinein. Es sind alle anderen Christen, die heute Morgen oder irgendeinem Zeitpunkt zusammenkommen und Gott suchen, wo Gott geschickt hat als Lösung für die Welt. Und das Interessante ist, er hatte ja die Möglichkeit gehabt, am Anfang alles wieder abzubrechen. Es waren noch nicht so viele gewesen, oder? Man konnte sagen, ja, wie jetzt Gott hat gesagt, gut, Adam und Eva sind jetzt versaut. Ja, komm, fangen wir neu an, es sind nur zwei Menschen. Ich meine, schauen, was für Auswirkungen hat. Jetzt sind es Milliarden von Menschen und aufgrund des Fehlers von zwei Menschen ist ganz viel kaputt und ist nicht sehr gut. Und ich weiss, ja, der Patricia, wo wir frisch zusammen waren, hat ein Liebesbrief geschrieben. Und kürzlich sind wir logischerweise zusammengezogen, weil wir geheiratet haben. Und dann hat sie so ein Blatt in die Finger bekommen mit Handschrift. Und mir so, was ist das? Hat sie mich gefragt. Und gesagt, ja, das ist einer von diesen Anläufen, wo ich einen Schreibfehler drin hatte, irgendwo. Und ich dachte, gut, ich habe mehrere so Anläufe gehabt. Das war einfach der, den ich am weitesten bekomme. Und ich dachte, das tue ich jetzt auf die Zeit, oder? So ein bisschen als Erinnerung. Aber ich habe immer wieder neu angefangen. Und einfach das fortgeworfen, was nicht geklappt hat. Aber Gott funktioniert nicht so. Gott sagt nicht, es ist etwas schief gelaufen, jetzt mache ich es einfach kaputt. Gott ist ein Gott, der tut wiederherstellen, der heilt. Er ist nicht jemand, der aufgibt, wenn etwas nicht gerade läuft. Sondern er hat immer eine Lösung parat. Die Frage ist jetzt ein bisschen, ja, für was brauchen wir diese Lösung? Oder? Irgendwo muss man ja das Problem definiert haben, ich komme aus der Informatik. Und dort geht man eigentlich auf die Suche nach einem Problem. Also das Problem kann erst gelöst werden, wenn man es gefunden hat. Ich meine, wenn der Stecker nicht steckt, dann passiert nichts. Oder? Das ist noch das Einfachste. Wenn das Programm nicht auf dem PC drauf ist, kann man es nicht starten. Das ist schon ein bisschen schwieriger, oder? Weil alles andere funktioniert ja schon. Und wenn irgendwie ein Virus da ist, wird eh alles noch viel komplizierter. Aber man muss das Problem zuerst definieren. Und das Problem ist eigentlich relativ einfach. Ich habe mich schon ziemlich gut dahergeführt. Das ist weg. Sehr gut ist weg. Das ist verloren gegangen. Schon ganz am Anfang. Das ist sehr gut verloren gegangen. Hat dazu geführt, dass Leiden, Not, Krankheit an Körper, Seele und Geist in der ganzen Welt zu Zerbruch führt. Zu Zerbruch an uns persönlich, Zerbruch in unseren Beziehungen. Und die ganze Welt sehnt sich danach, dass Jesus offenbar wird in uns, weil das die Lösung wäre zu diesem Zerbruch. Ich meine, wenn wir es ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, in unserem Körper tragen wir Zerfall und Krankheit. Das war nicht Gottes Wille. Gottes Wille war nicht, dass wir krank wären. Es war auch nicht sein Wille, dass wir irgendwann sterben müssen. Aber der Lohn für Sünde ist der Tod. Steht in Römer 6,23. Und unsere Seelen tragen ganz viele zerbrochene Sachen mit sich, die zu allem Möglichen führen. Der Paulus hat es super aufgeschrieben oder aufgelistet in seinem Brief an Galater. Hat er aufgeschrieben, wir haben sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnis, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles mehr. Es ist schon relativ viel bis zu diesem Punkt und noch vieles mehr. Es ist definitiv etwas nicht in Ordnung mit uns und mit dieser Welt. Mit dir persönlich mag sich das auf verschiedene Arten zeigen. Mag sich zeigen in Fibromyalgie, Krebs, Migräne, Depressionen, schlechte Beziehungen in deiner Familie, Mobbing am Arbeitsplatz, Verstossenheit aus deinem Umfeld oder irgendetwas. Es ist klar, dass sehr gut fehlt. Und dass das Gott regiert, irgendwo durch nicht so Realität ist, wie es eigentlich sein sollte. Aber wir dürfen mit Jesus dürfen wir jemanden haben, wo wir sehen, dass das existiert. Dass Gott regiert, das ist möglich. Wir haben schon im Alten Testament, im Jesaja 53 und im Jesaja 61, dürfen wir sehen, es ist heilig parat für Körper, Seele und Geist. Jesus ist gekommen, in allen drei Bereichen für Heilung zu bringen. Und das passiert durch uns, durch den Heiligen Geist. Ihr werdet noch Predigt hören zum Heiligen Geist. Ich weiß nicht, was der Inhalt wird sein. Ich kenne die Person nicht, die es predigt. Aber dass das da hier wieder reinkommt, dass das passieren kann, hat ganz, ganz viel mit seinem Wirken in unserem Leben zu tun. Jetzt ist es aber so, wenn wir all die Sachen anschauen und wenn ihr in mein Leben hineinschaut, werdet ihr sehen, dass das nicht einfach so der Fall ist. Was ist, wenn es nicht klappt, wenn sehr gut nicht wieder der Fall ist? Es ist Gottes Wille und er hat alles da, er hat Jesus geschickt. Jesus hat sein Blut vergossen, er hat den Heiligen Geist über uns ausgossen. Dass das sehr gut kann wiederhergestellt werden. Und ich glaube, das ist irgendwo in uns allen drin, das Verständnis, dass Gott gut ist und dass er das will. Gleichzeitig wird der Bibelvers aus Römer 8, 28, dass alle Sachen denen zum Besten dienen, die zu ihm gehören und an ihm glauben, wird ganz oft durch eine nervöse Entschuldigung. Also, mein Vater ist krank, aber es dient ja allen denen zum Besten, die an Gott glauben. Und es ist nur noch, wir sagen der Bibelvers, nur noch, um die Situation zu entschuldigen und irgendwo an einem letzten Strohhalm festzuhalten. Nicht, weil wir Glauben haben an die Bibelstelle, sondern weil wir irgendwo einfach sagen, ja, jetzt muss ich einfach irgendeine fromme Antwort noch finden, obwohl die Situation wirklich nicht gut aussieht. Darum, Fakt ist, die Welt ist zerbrochen. in jeglichen Bereichen. Krankheit, Leid, Schmerz, Tod, körperlich, an Seele, an Geist. Und du magst in einer Situation stehen, wo ein guter, langjähriger Freund MS hat, wo deine Mutter unter Fibromyalgie leidet, wo Mobbing am Arbeitsplatz passiert, wo ein Pastor von dir tödlich verunglückt. Und dann ist das nicht mehr da. Und dann stellt sich für uns die Frage, warum? Oder? Warum? Warum um alles in der Welt lässt Gott es zu? Ich meine, er ist ja der gute Lösungsfinder. Er hat ja alles gemacht, dass das da hier passiert. Er hat doch Jesus geschickt. Und ich bin doch am Betten. Und ich lese doch die Bibel. Und ich mache doch alles Mögliche, für ihn einzuladen in mein Leben, dass er wirken kann. Und warum? Warum passiert das nicht? Warum sehe ich, dass Gott regiert nicht in meinem Leben regiert? Und ich glaube, das ist viel, viel herausfordernder, als jetzt euch hier zu predigen, wie es genau alles so aussehen soll in einem Leben. Weil wir haben ganz viel gehört dazu, wie wir das sollen und können machen. Und ihr findet ganz viele gute Quellen dazu. Aber wir beschäftigen das Warum. Wie gehe ich um mit dieser Situation, wenn das Gott regiert nicht stattfindet? Und es gibt eine mega, mega coole Story zum Thema Gott ist gut. In der Bibel ein ganzes Buch darüber mit über 40 Kapiteln. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es ist der Hiob. Ein mega gutes Buch, um zu sehen, dass Gott gut ist. Wir verbinden es nicht mit dem, wir verbinden es mit viel Leiden und Umgang mit Leiden. Aber ich glaube, es ist ganz viel drin, was uns beibringen kann, mit dieser Frage, warum umzugehen und mit dem Gedanken, Gott ist gut. Wie können wir mit dem vorwärts gehen? Und zwar steht im Hiob 38, 1 bis 7, steht. Entschuldigung, ich muss so schnell ein bisschen ausholen. Sonst seid ihr auch ein bisschen kontextlos. Der Hiob war ja recht wohlhabend, hatte eine grosse, glückliche Familie gehabt, ist ihm alles gestohlen worden, alles zerstört. Es ist seine Ehe ist zu Bruch gegangen, am Schluss sogar seine Gesundheit hat Ausschlag gehabt, dass er sich mit Scherben müssen kratzen, dass das Zeug irgendwie rauseitert und es ist ihm wirklich, wirklich dreckig gegangen. Und auf alles rauf hat er noch gute Freunde gehabt, die ihm mit ganz guten Ratschlägen sich zur Seite stehen, wo er Not innen, die ihm einfach nichts gebracht haben. Und ich glaube, auch die Freunde waren Teil von der Versuchung an ihm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so angeschaut habt. Mir ist es neu aufgegangen in dieser Predigt. Es sind noch ganz viele gute Freunde mit gescheiten Ratschlägen gekommen und haben ihn herausgefordert in seinem Glauben. Und am Schluss, es ist die ganze Geschichte lang, steht das Warum im Zentrum für die drei Freunde, für den Hiob selber. Und am Schluss haben sie alle irgendeine Antwort parat. Der Hiob selber auch. Dann kommt Gott. Das ist mega spannend. Gott bricht rein und rettet die Situation rein. Aber im Hiob 38, 1 bis 7 steht, wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Also wenn Gott euch so fragt, gürte deine Lenden wie ein Mann. Lehre mich, dann wisst ihr, dass ihr auch ja, irgendwo ein bisschen im Dreck steht. Ich glaube nicht, dass wir ihm etwas beibringen können. Und er fragt weiter Gott, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag's mir, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat und wer über sie die Messschnur gezogen hat? Und er geht weiter, fast ein ganzes Kapitel lang, Hiob 38, und erklärt, es geht glaube ich sogar noch ins 39 weiter, wo er sagt, das habe ich alles gemacht und wo bist du Würmli eigentlich gewesen? Zu diesem Zeitpunkt. Und wer bist du, dass du jetzt das Gefühl hast, du weißt genau, was richtig und was falsch ist? Und spannend ist, im ganzen Buch oder im ganzen Abschluss, so fest Gott auch redet und so fest er auch reinkommt, gibt Gott keine Antwort aufs Warum. Kommen wir dann darauf zurück, wenn ich da noch weiterfahren will. Ich will so ein drei Lektionen rausnehmen aus dem Hiob, aus dieser Konversation und diesen Worten, die Gott spricht vor allem. Dann geht es weiter, oder? Der Hiob gibt ihm irgendwo Antwort und sagt, ja gut, okay, du hast aber doch recht. Gott kommt wieder, sagt im Hiob 40, gürte wie ein Mann deine Lenden, ich will dich fragen, lehre mich. Willst du mein Urteil zunichte machen und mich schuldig sprechen? dass du Recht behältst. Und all die gescheiten guten Ideen, warum jetzt das Lied stark war, vom Hiob, wo er hat ausgesprochen und wo seine Freunde haben ausgesprochen, sagt Gott darüber, musst du mich eigentlich schuldig sprechen, nur dass du Recht behältst. Nur, weil du etwas erlebt hast, musst du jetzt das Gefühl haben, du musst aufgrund von deinem Erlebnis mehr definieren. Wir finden im Alten und im Neuen Testament so viel Versprechen, dass Gott diejenigen, die ihn ehrlich suchen, aus der Not befreien. Im Alten und im Neuen Testament. Und das Leben von Jesus, wo wir übrigens dürfen lesen im Johannes 14,9, dass er der Vater hat offenbart. Wenn wir sein Leben anschauen, dürfen wir sehen, so sieht Gott aus. Und wir finden bei ihm immer, wenn jemand zu ihm kommt, rettet er ihn, egal aus welcher Situation. So spannend, er hat für alle eine Lösung bereit. Für jeden. Es gibt zwar Geschichten, wie der reiche Jüngling, der kam, der enttäuscht vorgegangen ist, aber Jesus hat ihm die Lösung gegeben. Und er hat immer eine Lösung parat für Körper, Seele und Geist. Es gibt null Grund anzunehmen, aus all diesen Versprechen heraus und aus Jesus im Leben heraus, dass Gott sich wünscht, dass es dir schlecht geht. Oder dass Gott sich wünscht, dass du krank bist. Und das Leben ist sicher komplizierter, als ich jetzt hier vorne male. Das habe ich schon manchmal erlebt. Das, was ich hier sage, hat sich schon manchmal auf die Probe stellen in meinem Leben. Aber ich kann es nicht mehr hören, dass Leute sagen, Gott ist souverän. Wenn er möchte, könnte er mich heilen. Aber anscheinend will er mir etwas beibringen. Kein geistlich gesunder Vater will, dass sein Kind krank ist. Niemand. Ich wünsche mir doch nicht, dass mein Kind krank ist und nicht zu Weg ist. Und gleich tun wir mit dieser Antwort, Gott ist souverän, wenn er möchte, könnte er mich heilen. Und anscheinend will er mir etwas beibringen. Entschuldigen wir unsere Umstände und sagen schlussendlich machen wir all die Versprechen, die Gott gesprochen hat. Und all das, was wir im Leben von Jesus sehen, machen wir das Gleiche wieder Hiob. Und wir sprechen Gott schuldig, dass wir Recht behalten. Die zweite Lektion, die wir aus dieser Hiobsgeschichte herausnehmen. Gott ist gerecht. Und steht zu seinem Wort. Dann geht die Geschichte weiter und Gott wendet sich auch noch an die Freunde vom Hiob, die mit all diesen guten Ratschlägen, oder? Und sagt zu ihnen, als nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, das haben wir jetzt gerade angeschaut und noch ein bisschen mehr, sprach er zu Eliphas von Teman, mein Zorn ist entbrannt über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Und das finde ich so spannend. Wirklich mega gut. Ich schreibe es ein bisschen anders auf als mein Zorn ist entbrannt. Und zwar, Gott wird stinksauer. Oh. Dann machen wir auch noch ein bisschen Pünktchen, weil es wäre ein relativ langer Satz. Gott wird stinksauer, er ist nicht stinksauer, wir müssen nicht Angst haben. Aber er wird stinksauer, wenn wir schlecht über ihn reden. Und wenn wir mit unseren guten Ratschlägen zu unseren Freunden und Familie gehen und ihnen irgendetwas anderes erzählen, als in der Bibel steht, als all die Versprechen ihnen zusprechen, die Gott bereit hat, dann wird er recht sauer. Einfach, wenn wir sie abbringen von seinem Wort. Und ich glaube, das machen wir ganz oft. Dass wir irgendetwas, dass wir entweder sie entmutigen oder uns selber entmutigen. Und ich habe sogar eine Vermutung, warum das so ist. Für uns ist das Warum da hier ist ziemlich wichtig. Und ich kann es nachvollziehen. Wir lernen es, wir wachsen auf in einer Gesellschaft, die sehr einen hohen Qualitätsstandard hat. Und wir dürfen immer die Frage nach dem Warum stellen. Wir dürfen bei allem reklamieren. Wir dürfen bei allen Sachen ganz genau anschauen. Wenn es nur der kleinste Fehler hat, ist das Produkt nicht okay und wir dürfen es zurückgeben. Wir bekommen unser Geld zurück. Oder? Wir sind so auf Mängel fokussiert, dass, dass wenn etwas mal nicht funktioniert, dass wir es sofort hinterfragen. Und ich glaube, das ist okay. Finde ich gesund. Aber wir müssen wissen, wo wir das dürfen anwenden und wo wir einfach keinen Grund haben, es anzuwenden. Weil ich habe das Gefühl, dass wir aufgrund von unseren Umständen, weil unser Leben uns versucht beizubringen, Gottes Versprechen vergessen. Dass wir vergessen, dass Gott gerecht ist und zu seinem Wort steht. Und dass wir plötzlich, anstatt die Bibel in die Hand zu nehmen und seine Versprechen anzuschauen und das Leben von Jesus anzuschauen, auf Sachen entschuldigen mit irgendwelchen einzelnen Bibelstellen, und da will ich jetzt recht scharf sein und das mache ich absichtlich, wie vielleicht der Dorn im Fleisch von Paulus. Es gibt vielleicht 2-3 Bibelstellen, wo man etwas rein interpretieren kann, wo definitiv nicht 100% sicher ist. Es gibt niemanden, der beim Dorn im Fleisch kann sagen kann, was jetzt genau der Fall ist. Aber wir nehmen die Bibelstelle, vergleichen es nicht mit dem Rest der Bibel, nicht mit all den Versprechen, die Jesus gegeben hat, die Gott gegeben hat über das Alte und das Neue Testament, nicht mit dem Leben von Jesus, wo Gott offenbar wird. Und wir sagen, aufgrund von dem ist jemand krank. Oder aufgrund von dem bin ich in dieser Situation, obwohl es haufenweise Bibelstellen gibt, wo Gott sagt, ich bin dein Retter. Und ich rette dich. Und es fängt an, zuvorderst vorne, beim 1. Mose 3,15. Es geht weiter über den Exodus, es geht weiter über Befreiungen vom Volk Israel, durch alles durch, wo wir das dürfen sehen. Darum, warum sollten wir unsere Umstände an einen so Bibelvers hängen, wenn alles andere anders spricht, wenn der Bibelvers gar nicht eindeutig ist? Lass uns die Fülle vor der Bibel entdecken und an seinen Worten festhalten, dass wir nicht in das da hineinlaufen. Und ich glaube, das passiert immer wieder. Wir machen Gott stinksauer, weil wir die Bibel nicht für voll nehmen, sondern einfach einzelne Sachen rauspicken, für unser Leben zu definieren. Und das ist, ich glaube, genau hier liegt der Wunder, wenn du Gott nicht als gut erkennen kannst. Die Bibel strotzt von seiner Güte, von seiner Gnade, von seiner Liebe. Und wenn du merkst, der Gott ist für mich nicht gut, dann liegt der Wurm genau der drinnen, dass du mit einzelnen Sachen herausgefordert bist, die die Gesamtbibel auch gar nicht sagt dazu. Und wenn du die Bibel nicht als zuverlässiges Wort anschaust, als gerecht und dass Gott dazu steht, und mit ihr um die Wahrheit für dein Leben und deine Umstände ringst, dann wirst du das Leben lang Gott nicht richtig kennenlernen, ihn unterschätzen und dem Teufel eine Riesenfreude bereiten. Wie können wir dranbleiben? Das ist eigentlich nach wie vor eine Predigt zu Gott, ist gut, oder? Und ich glaube, dass er uns eine Lösung bereit hat. Ich habe es schon am Anfang gesagt, Gott hat immer eine Lösung in der Form von einer Person, darum ist es auch von euch abhängig, dass da etwas passiert, dass wenn Umstände bei euch nicht okay sind, dass ihr gleich könnt wachsen mit diesem Gott zusammen. Und ich sage euch, es wird ganz viele Umstände geben, die euch herausfordern werden. Es ist klar, es ist logisch, es geht uns allen so. Ich will nicht sagen, dass das Leben mit Jesus Frieden, Freude, Eierkuchen ist, aber Gott hat Lösungen bereit. Und er will, dass die Lösungen durchbrechen im Leben. Jetzt ist es aber so, dass es nicht immer passiert. Und warum passiert es nicht? Das kann ich euch nicht sagen. Aber ich weiss, was wir damit machen sollten. Die Bibel sagt nämlich ganz klar, was wir in dieser Situation machen sollen. Ich will noch vorlesen aus dem 1. Petrus 1, 3 bis 7. Ich tue durchrasen, der 3 bis 6, weil die Antwort ist im 7. Aber es ist einfach ziemlich ein Kontext. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werdet zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen und wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Also ganz offensichtlich hat der Petrus so Leute kennt, die im Dreck gehockt sind, oder? Wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Zu was sind wir aufgerufen, wenn es uns nicht gut geht? Wir sind aufgerufen, daran festzuhalten, dass der Glaube bewährt und als kostbar befunden wird. Und das ist das, was mich in meinem Leben im Moment mega, mega fest beschäftigt. Das Ding von, es wird sich nicht alles lösen. Es wird nicht so sein, dass ich eine Antwort aufs Warum bekomme. Es wird nicht so sein, dass die Situation sich einfach auflöst. Aber faktisch, Gott ist gut und er will mich retten. Und wenn ich in dieser Situation bin, schaue ich nicht auf, warum bin ich jetzt wieder in diesem Seichen oder warum passiert jetzt das? Warum müssen Menschen sterben? Warum müssen Menschen krank sein? Warum muss Hoffnung verloren gehen in verschiedensten Situationen? Warum muss das Leben von x Leuten gefährdet werden? Ich habe jemanden in der Verwandtschaft, wo in der Firma ein Virus reingekommen ist und die Frage war offen, überlebt die Firma? Hunderte von Angestellten. Und das hat alles niederreissen können. Und das Leben von jedem Einzelnen dort beeinflussen, oder? Und warum passieren solche Sachen? Wir werden die Antwort auf das werden wir nicht finden. Der Hiob hat es auch nicht gefunden. Und er hat jetzt alles Recht darauf gehabt, einfach von Gott zu hören, hey, der Teufel hat die Prüfung und du hast bestanden. Das wäre ja voll okay gewesen, weißt du? Null Problem. Es hat nichts abgetan in der Situation. Aber Gott hat ihm die Antwort nicht gegeben. Und anstatt auf all die Probleme zu schauen, fordert uns der Petrus auf und haltet fest an den Versprechen. Haltet fest euren Glauben. Haltet fest an dem, was Gott in eurem Leben macht, so dass euer Glaube bewährt und als kostbar befunden wird. Und ich glaube, Herausforderungen sind uns geschickt, dass wir in unserer Beziehung zu Gott gestärkt werden. Und er wird retten, er hat es versprochen. Und dann bete ich Tag für Tag. Patricia und ich sind im Moment ein bisschen entdecken im Bereich vom Kranksein. Wo gewisse Sachen da sind, wo Sachen, die können gehen und Sachen, die vielleicht die ganze Zeit da sind, wo wir sagen, und wir beten, nicht weil wir heilig sehen wollen, sondern weil es sein Wort eigentlich verspricht. Und ich halte daran fest. Und ich halte daran fest. Und ich halte daran fest, weil ich daran glaube und nicht die Umstände mir definieren lassen. Gott hat am Anfang alles als sehr gut geschaffen. Und durch seinen Sohn und seinen Heiligen Geist haben wir wieder Zugang bekommen zu dem sehr gut. Wir haben Zugang bekommen zu dem, Gott regiert in unserem Leben. Ganz klar. Die Bibel zeugt davon, sie strotzt davon. In seinem Wort finden wir die Wahrheiten, die uns zu diesen Wadenbeissern machen sollen, dass die Versprechen wahr werden in unserem Leben. Gott mag zwar souverän und allmächtig sein, aber es liegt an dir, an seinem Wort dran zu bleiben, dass dein Glaube bewährt wird und nicht deine Umstände dein Leben definieren, sondern seine Wahrheit. Und dann kann ich euch versprechen, er wird der sein, der Lösungen für euch bereit hat, für jeden Lebensbereich. Jesus, ich danke dir, dass du all das für uns parat hast und dass es durch dich möglich wird, festzuhalten an unserem guten Vater im Himmel. Und ich bitte dich, dass du in unseren Herzen das mehr und mehr fest und offenbar machst, dass du wirklich gut bist. Lass uns nicht im Glauben straucheln, sondern lass uns im Glauben festhalten, dass deine Wahrheiten durchbrechen. Weil du hast uns gesagt, wir sollen herrschen über alles in dieser Welt. Und du hast uns gesagt im 1. Mose 1, 28, wir sollen uns die ganze Welt untertan machen. Und so wollen wir die Vollmacht, die du uns gegeben hast, wollen wir ausnutzen im Glauben daran, dass du uns die Vollmacht gegeben hast. Und im Vertrauen darauf, dass du uns auch die Lösungen gegeben hast für Situationen, wo wir zwar nicht sehen, wie es soll gehen, aber wo du mit deinem guten Geist hineinbrechen willst. Wir vertrauen dir mit dem, wo wir sind. Danke, bist du gut zu uns. Amen. Hast du noch?